Ja, Jörg hat gemeint, wenn wir schon mal ein britisches Frühstück essen, dann können wir auch ein britisches Nachtisch essen. Und heute Morgen ist eine Braveheart-Botschaft, ist eine harte Botschaft. Es ist nichts für Mimosen, es ist was für Männer. Nichts für Kümmerlinge, sondern für Krieger und Kerle. Bitte? Aber Gott hat das mit Abraham hingekriegt, er wird es auch mit dir hinkriegen. Ja, und wir sind mittendrin in Kapitel 21, wenn ich richtig zugehört habe. Bei Jörg hat er das Kapitel nicht zu Ende gemacht, aber angehangen. 1. Mose, Kapitel 21. Isaak ist geboren. Gott hat seine Gnade an Abraham und Sarah erwiesen. Die haben sich total daneben benommen. Die haben schrecklich versagt. Die größte Verheißung, wahrscheinlich im ganzen Alten Testament. Abraham, ich werde dich segnen und durch dich alle Völker dieser Erde. Was für eine Verheißung. Und ich bewundere Abraham in vielen Dingen. Im großen Ganzen ist er für mich ein Vater und ein Vorbild. Ganz besonders in sein Herz, wie er Gott suchte. Er ließ alles los, um Gott zu finden. Alles. Freunde, Verwandten, bequemes Zuhause, seine Kultur, Sprache, alle Sicherheiten ließ er los. Alles. Um Gott zu suchen. Und wir wissen ja, du und ich, wie schwer das ist. Wir nehmen ihm ja gern was mit, wenn es überhaupt geht, ne? Die Dinge, die wir lieb haben. Dinge, die wir nicht loslassen können. Und Abraham tat das von ganzem Herzen, aber in Unvollkommenheit. Und Gott sucht Männer wie du und ich, die ihn von ganzem Herzen suchen. Er sucht keine vollkommenen Männer. Das tut er auf dem Weg. Er verändert uns in der Gemeinschaft. Und wenn wir mit ihm gehen, wie Abraham mit ihm gegangen ist, wird er auch das tun, was wir heute Morgen in Kapitel 21 für dich und für mich. Wir müssen aber alles loslassen und Gott von ganzem Herzen suchen. Und solche Männer sucht er. Die Augen Gottes durchziehen die Erde und suchen Männer und Frauen, die ihn von ganzem Herzen suchen und wollen und nur ihm alleine. Und so ist auch Abraham für mich ein großes Vorbild. Und ich kann so viel Gutes lernen von den positiven Eigenschaften in seinem Leben, aber auch von den negativen, von dem Versagen. Und wenn wir als Väter in Christi von unserem Versagen auch öffentlich reden, in der Predigt und eine Lehre ist, um die jungen Männer zu bewahren vor den Fehlern, die ich gemacht habe. Ich bin in dem Sinn ein Vorbild, eine Warnung, dass ihr das nicht so macht. Und mein Leiden wird dann so für euch zum Segen. Wir lernen aus dem Positiven, aber auch aus dem Negativen. Es sind viele Jahre vergangen, seit Ismael geboren ist. Wahrscheinlich 14 Jahre, einige Ausleger meinen etwas länger. Aber es ist nicht so wichtig. Ishmael ist ein Teenager. Und dann wird Isaak geboren und er wird, wie heißt das auf Deutsch, entwöhnt. Das heißt, er kommt von der Brust weg. Und das geschah damals im Alter von 3. Wir können uns das gar nicht vorstellen. Unsere Babys, unsere Kinder kriegen schwupps eine Flasche ins Maul gestopft. Die Männer Gottes von damals, die großen Propheten und Könige, die Kerle des Alten Testamentes, inklusive Simson, hingen an der Brust bis zum Alter von 3. Für uns, heute wird das, kann doch nur eine Memme draus werden, oder? Das sagt uns unsere Kultur, unser Denken. Ne? Stimmt aber nicht. Die Bibel zeigt uns, dass es notwendig für ein Kind, für auch ein werdender Mann ist, ein männliches Kind, ein Junge, dass er lernt, sich an der Brust seiner Mutter zu lehnen, zurück zur Ruhe zu kommen, Geborgenheit und Halt auch in seiner Mutter zu finden, nicht nur in dem Vater. 14 plus 3, die Feier ist ja schon da, sein großes Fest. Nun wird das Baby zum Kind und es wird gefeiert. Da sind nun 17 Jahre, die vergangen sind, seit der Sache mit Ishmael. Und Abraham lebt in gewissen Dingen immer noch in Unordnung. 17 Jahre, seitdem er mit Sarah zusammen diese niedrige, fleischliche Entscheidung getroffen hat. Lass uns Gott helfen, sagt Sarah zu ihm. Nehmt die Magd. Da können wir auch Abrahams Labilität sehen. Wir werden sehen, Sarah wird auch mit Abraham heute reden und er wird das nicht tun wollen, was sie ihm sagt. Weil die Entscheidung schwer ist und hart ist. Es wird Abraham in der Seele wehtun, das zu sagen, was Sarah ihm jetzt sagt in diesem Kapitel. Aber 17 Jahre zuvor sagte Sarah, nehmt die Magd. Da hat er sich nicht gewehrt. Er hat einfach sein Fleisch Raum gegeben und gesagt, wir leben schließlich zusammen, ne? So viele Jahre, sie ist uns so nah. Ist auch eine Hübsche. Sie hat uns lieb, sie dient uns. Sie hat eine schöne Figur. Sie hat noch keinen Mann gehabt. Sie hat einen straffen, schönen Körper. Darauf kann ich schnell eingehen. Ja. Sein Fleisch sagte ja. Es war Sarahs Fleisch und es war Abrahams Fleisch. Und schwupp, es war das geschehen. Und die freuen sich im Fleisch, am Fleisch und im Fleisch 14 Jahre lang. Da greift Gott ein und macht seine Verheißung wahr, handelt geistlich und gibt den, was er ihnen versprochen hat. Und es vergehen 3 Jahre und Abraham lebt wie ein Messi. Sein Leben ist nicht in Ordnung mit Gott. Seine Nachbarn sagen, oh, du bist so ein gesegneter Mann. Wir wollen deine Freunde sein. Wir wollen mit dir Gemeinschaft pflegen. Wir wollen diesen Segen, das Gott auf dein Leben gelegt hat, mitgenießen. Wir wollen Teilhaber diesen Segnes. Und er ist immer noch stinkereich. Er ist ein mächtiger Mann, von Gott gesegnet. Und er kennt nicht die Notwendigkeit, dass er an bestimmten Punkten in sein Leben etwas lernen muss. Lernen muss, die Unordnung in der Familie in Ordnung zu bringen. Das Fleisch, die fleischliche Gesinnung auszukehren. Und sich darauf konzentrieren, auf dem, was Gott ihm gegeben hat, nämlich die geistliche Gemeinschaft. Nur vom Geist getrieben zu werden und nicht in diese Bindung zu bleiben am Fleisch. Ismael, sein Wirken, sein Handeln, dieser anmaßende Gedanke, Gott schafft das nicht. Wir müssen ihm helfen, Sarah. Wenn wir Gott nicht helfen, kommt nichts zustande. Und das sagte gerade jemand, als wir hier gesessen haben, sagte jemand in unserer Mitte, ja, es gibt dieser Spruch. Wenn du dir nicht selber hilfst, so hilft dir Gott nicht. Oder sowas ähnliches. Ja. Stimmt das? In diesem Fall stimmt es nicht. Es stimmt eben nicht. Wenn Gott dir hilft, dann ist dir geholfen. Und dir ist nur geholfen, weil Gott dir geholfen hat. Weil Gott deine Hilfe ist. Und er ist in eine hilflose Situation, hier 21 Vers 8. Und das Kind wuchs heran und wurde entwöhnt. Und Abraham macht ein großes Mahl am Tage, da Isaac entwöhnt wurde. Und Sarah sah den Sohn Hagars, der Ägypterin, den sie Abraham geboren hatte, wie er Mutwillen trieb. Hier haben wir die Unruhe, die Unterdrückung, Missbrauch von Kraft. Und ich weiß es nicht, wie es euch geht. Mein Papa hat mich so erzogen und es ist immer noch tief in mir drin. Ich mag das nicht, wenn große Jungs kleine Jungs unterdrücken. Ich hasse das. Wenn der Starke den Schwachen unterdrückt, da wehre ich mich. Gesegnet ist der, der nach Gerechtigkeit schreit, der sich sehnt nach Gerechtigkeit. Der Ungerechtigkeit nicht dulden kann. Das ist gesegnet. Aber ist Abraham hier gesegnet? Nein, der ist nicht gesegnet. Ist das nicht schrecklich, dass Abraham es zulässt, dass das Fleisch über die Verheißung, über das, was der Geist Gottes geschenkt hat, in seine Familie zulässt? Dass Isaak der Große den kleinen, Ismael der Große den kleinen Isaak so unter Druck setzt. Der ist 14 Jahre älter. Das ist Neid. Und Neid ist einer der Hauptwesen des fleischlichen Menschen. Neid ist ein schrecklicher Trieb, Lust und Neid sind die Hauptcharaktere des fleischlichen Menschen. Und Ismael ist neidisch auf den kleinen Isaak. 14 Jahre älter. Und durch seine Haltung stiftet er hier Unruhe in der ganzen Familie. Wenn ich sehe, wie Hagar wahrscheinlich gelitten hat, wie Sarah gelitten hat, weil Abraham nachgegeben hat. Und wir lesen in Kapitel 6 über diese Spannung, die war so stark, dass Hagar abgehauen ist. Sie konnte es nicht mehr verkraften. Dieses Neid. Hannah, die Hagar, Sarah, die Hagar, missbrauchen ja. Benutzen? Ja. Aber achten? Nein. Sie hat sie genommen wie ein Stück Dreck, hat sie benutzt, um zu zeugen, als Zeugungsmaschine, und dann hat sie verachtet, in dem Moment, wo sie merkte, sie ist schwanger. Was ist das für ein Chaos? Und wir legen diese Stellen oft auf sehr tolerant, auch in der evangelikalen Szene, und sagen, na, damals war das so, dass, ja, Männer hatten mehrere Frauen, und die hatten auch Konkubinen, und man dürfte sich die Magd nehmen. Das sagte ja auch Luther. Wenn deine Frau dich nicht glücklich macht, dann nimm die Magd. Ich gehe davon aus, dass er sich aus diesem Denken bekehrt hat. Jörg versichert mich da an diesen Punkt. Ich bin auch ein Lutheraner. Aber es ist erstaunlich, wie viel Müll sich aufstaut in den Köpfen von Menschen, die aus dem Geist geboren sind. Gottes Wille war eine Frau und eine Frau fürs ganze Leben, bis der Tod uns scheidet. Und er vergleicht diese Beziehung zwischen Mann und Frau mit der Beziehung, da sollten wir Ehefeucht vorhaben, und Christus mit der Gemeinde. Und deswegen ist es etwas, was Heiliges, etwas Besonderes ist. Meine Ehe, meine Beziehung zu Gabi soll das widerspiegeln. Ich krieg Angst. Ich krieg mit Angst zu tun, wenn Leute zu mir nach Hause, wie ich mit Gabi umgehe, entspricht das Christi Umgang mit mir? Decke ich ihre Sünde zu, wie Christus meine Sünde zudeckt? Bin ich langmütig und barmherzig? Diene ich sie Tag und Nacht und wasche ihr die Füße und bringe den Müll raus? Mach ich sie glücklich? Im Bett ist sie erfüllt. Körper, Seele und Geist. Ist sie ein Zeichen, ist es eine Krone, meine Liebe für sie, wie Petrus es sagt. Das ist ein Wahnsinnsding. Und Abraham kommt es nicht nach. Und wir versagen, du und ich. Und wir können hier von Abraham lernen. Abraham ist ein Mann, der von Angst, der kennt nicht nur Angst, sondern er ist von Angst bestimmt. Er ist Sklave von der Angst. Und er ist so Sklave, er ist so gebunden an seine eigene Angst. Angst um seine eigene Haut. Dass er bereit ist, Sarah seine Frau zu nehmen und es zuzulassen, dass Abimelech sie nimmt. Und hier ist er auch in dieser Situation von Angst bestimmt. Er hat Angst, sein eigener Sohn den Leviten zu lesen. Sag mal, wenn ich Angst habe, Ruben zu sagen, das, was ich denke, und das, was ich vom Wort Gottes als richtig erkannt habe, dann bin ich ein Hampelmann. Dann tauge ich nicht als Vater. Und wenn ich meinen Söhnen und meine Tochter sage, was Sache ist, ist es, weil ich sie liebe mit einer unaussprechlichen Liebe. Und will nicht zulassen, dass ihre fleischliche Natur ihr Leben zerstört. Es ist Liebe. Liebe zu Wahrheit, und nur die Wahrheit macht uns frei. Aber hier weiß keiner von Wahrheit. Isaac weiß, er weiß ja auch nicht. Entschuldige, Ishmael, ich sehe eigentlich eher wie die Magd aus, nicht so sehr wie Sarah. Und wie soll das gegangen? Die ist doch eine Omi. Und ich bin so jung. Und Abraham erzählt nichts. Er ist den Ganzen. Die leben wie Messis, die ganze Familie. Seelisch, geistlich. Es ist chaotisch im Haus. Und wo Kinder unsicher sind und nicht wissen, wo sie herkommen, wo es lang geht, entsteht Rebellion. In der Unordnung dreht Ishmael durch. Und dann muss Gott eingreifen. Und in Vers 10 lesen wir, da sprach sie zu Abraham, Sarah, es ist einfach für sie, dies zu sagen. Ne? Kennt ihr das in der Ehe, wo es für die Frau einfach ist? Etwas zu sagen? Da sprach sie zu Abraham, treib diese Magd aus, mit ihrem Sohn. Denn der Sohn dieser Magd soll nicht erben mit meinem Sohn Isaak. Erben hier ist das gute Recht eines Kindes, was innerhalb einer ehelichen Beziehung geboren wird, unter den Segen Gottes, innerhalb der Ordnung Gottes. Ein Sohn, und wir lesen das in Galater, der geistliche Sohn ist Isaak, der fleischliche Sohn ist Ismael. Was aus Fleischlichen kann nur Fleischliches kommen. Aus Geistliches entsteht Geistliches. Fleischliches kann nichts Geistliches hervorbringen. Aus dem Fleisch wird das Geistliche nicht geboren. Aus Fleisch kommt nur Fleisch. Aus Sünde kommt nur Sünde. Und hier nun soll der Geist über das Fleisch herrschen. Und nicht andersrum. Der Gedanke für Sarah alleine ist es unerträglich. Ismael ist wahrhaftig unser Sohn. Ismael ist vom Gott berufen. Isaak. Und nicht Ismael. Und Sarah kann diese Gedanke aus natürlichen Gründen, aber auch sicherlich aus, sie weiß doch, was Sache ist. Sie weiß doch, was passiert ist. Sie weiß, was Abraham mit Hagar getrieben hat. Damit hat sie sich nun 17 Jahre auseinandergesetzt. Und sie sagt Abraham das, was recht ist. Er kann es aber nicht annehmen. Vor 17 Jahren sagte sie ihm etwas, was passte. Da hat er das schnell gemacht, ohne zu prüfen. Seht ihr, wenn unsere Ohren gekitzelt werden, nehmen wir die Botschaft gerne an. Aber wer ist es Wahrheit? Wahrheit ist nichts für Mimosen. Wahrheit ist etwas für Männer. Das ist fleischliche Nahrung. Das ist nicht Milch. Das ist ein Kotelett. Da ist Fleisch, da ist Knochen. Und da ist Fett und da ist, wie heißt das, Zehe? Schwarte. Sehnen. Das ist schwer zu verdauen. Abraham kann das nicht verdauen. Weißt du, seine Seele, sein Fleisch bestimmt ihn zu viel, zu sehr. Und er lehnt es ab. Nee. Wie kann ich das tun? Mein Fleisch habe ich 14, 17 Jahre genährt. Das Fleisch ist stark geworden. Seine Bindung zu Ismael ist stark. Er kann es nicht loslassen. Und so ist es mit unserem Fleisch. Wenn wir unser Fleisch nähren, dann wird es stark. Und das Neue Testament lehrt uns, dass wir unser Fleisch verhungern lassen sollen. Damit es schwächer und schwächer wird. Und den Geist, unser Geist nähren, damit es stark wird. Und so werden wir zu Überwinder in solcher Situation. Abraham hat aber nicht einmal diese Entscheidung treffen können. Der hat das noch gar nicht gelernt und erkennt noch gar nicht eigentlich, wie wertvoll und wichtig es ist. Nicht nur für ihn, sondern den Frieden in der Familie. Wenn wir als Väter nicht in der Lage sind, gut von Bösen, Geist von Fleisch zu unterscheiden und die Sache anzugehen in der Liebe, dann werden wir Chaos zu Hause haben. Es wird totale bis hin zu Verwirrung in der Familie. Die Kinder wissen nicht mehr, was Sache ist. Sie würden Papa und Mama so gerne fragen, warum dieser Unfrieden, warum diese Unruhe, warum das ganze Fleisch, warum diesen Neid, warum dieser Unfrieden im Haus? Aber sie kriegen keine klare Antwort, weil Papa nicht Stellung dazu nimmt. Er duldet das. Und das ist ein Elend ohne Ende. Wir müssen uns als Männer stellen, die Wahrheit stellen. Lass uns mal ein paar Verse. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, hat Jörg schon letzte Woche diese ganze Sache mit Fleisch und Geist schon zum Schluss hin erwähnt. Und ihr habt einige Bibelstellen dazu gelesen, aus dem Neuen Testament. Zum Beispiel, lasst uns doch mal in Galater gucken, was wir hier zum Thema Fleisch sehen. Und das bezieht sich hier direkt auf die Situation, die wir in 1. Mose sehen. Galater 4, 29 und 30. Aber wie zu jener Zeit, der nach dem Fleisch gezeugt war, da ist Ishmael mit gemeint, den verfolgte der nach dem Geist gezeugt war. Seht ihr, wie unser Fleisch gegen den Geist strebt? Es ist aggressiv. Es ist bösartig. Es ist neidisch. Der nach dem Geist gezeugt war, so geht es auch jetzt in dein Leben und in meinem Leben. Und deswegen muss das Ding hier geklärt. Abraham muss das klären. Hagar ist ja schon abgehauen in Kapitel 16. Gott hätte damals sagen können, gut, die Sarah unterdrückt dich und ist es für dich sehr schwer? Du bist ein Opfer. Und ich sage dir, geh jetzt. Ich will dich segnen und deine Nachkommen. Aber was sagt er in Kapitel 16? Geh zurück. Warum schickt Gott Hagar zurück? Weil es bei Abraham ein Problem gibt. Und Hagar wird die Antwort, die Recht ist vor Gott, die Antwort, die Gott eigentlich will auf das Problem, die Veränderung in Abraham, wird durch Hagar herbeigeführt. So wird die Sünde, das ganze Fleisch, alle Dinge dienen zum Besten, für die auch unser Fleisch, diejenigen, die Gott lieben. Hagar wird zurückkehren und das Problem wird nicht geklärt werden, bis Abraham sich sein fleischliches Handeln mit Hagar stellt. Und nachdem er das getan hat, wird Hagar gehen. Und Gott wird sie rausschicken. Lass sie gehen. Jetzt sagt er nur, lass sie gehen. In Kapitel 16 sagt er, nein, Hagar, du gehst zurück. Ich habe etwas, was ich da tun will in Abrahams Leben. Du bist das Werkzeug dazu und du wirst ihm zum Segen werden. Okay? Doch was spricht die Schrift? Stoß die Magd hinaus mit ihren Sohn, denn der Sohn der Magd soll nicht erben mit dem Sohn der Freien. Also diese Geschichte wird gebraucht im Neuen Testament. Paulus nimmt sie und gebraucht sie, um diesen Kampf zwischen Fleisch und Blut darzustellen. Kapitel 5, Vers 17. Hat, glaube ich, Jörg letzte Woche gelesen. Kann das sein? Ab 16. Ich sage aber, lebt den Geist, so werdet ihr Begierden des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Die sind gegeneinander, sodass ihr nicht tut, was ihr wollt. Abraham muss eigentlich in seinem Herzen wissen, was gut und richtig ist. Er kriegt es aber nicht hin. Seine Seele ist so an Ishmael gebunden. Er schafft es ihn und er kennt auch die Hagar auf eine intime Art und fühlt sich auch ein Stück verantwortlich. Er hat sicherlich auch Gewissensprobleme. Ne? Ich gehe mit dir ins Bett und benutze die und dann schicke die weg. Das kann ich doch nicht tun. Er ist lahmgelegt von seinen Schuldgefühlen. Ihm ist noch nicht Vergebung zuteil geworden, weil er das nicht erkannt und bekannt hat vor Gott. Er hat das immer noch nicht in Ordnung gebracht. Vers 24. Die aber Christus Jesus angehören, die haben ihr Fleisch gekreuzigt. Was muss Abraham hier tun in der Situation? Muss er Ishmael in den Griff kriegen? Ihm disziplinieren? Veränderung herbeiführen? Nein, rausschmeißen. Ich kriege mein Fleisch nie in den Griff. Ich kriege mein Fleisch nicht unter Kontrolle. Geht gar nicht. Völlig unmöglich. Mein Fleisch soll sterben. Mein Fleisch soll verhungern. Mein Fleisch ist gekreuzigt im Glauben, im Vertrauen auf Gott, mit Christus. Es ist begraben mit Christus. Ich habe es hinter mir gelassen. Durch dem, dass Christus dazwischen gekommen ist und für meine Sünde am Kreuz gestorben ist, ist die Kraft meinem Fleisch genommen worden. Aber nur in dem Moment, wo ich die Sünde bekannt habe, dass unterm Blut Jesu gekommen ist, da verliert das Kraft. Aber es muss geistlich gehandelt werden, wie gesagt, und nicht fleischlich. Ein fleischliches Handeln reicht nicht. Ich muss mich in den Griff kriegen. Du, Kind, du musst dich in den Griff kriegen. Nein, du musst sterben und Christus muss dich in den Griff kriegen. Alles andere ist vergebene Mühe. Und deswegen, und ich möchte jetzt ganz kurz noch an die ganze Sache mit, und ich bin sicher, dass die Ältesten mit mir eins sind in dieser Sache. Die Reinigung durch Jesus Blut und Geschwister, die Geistestaufe. Wenn wir untergetaucht werden, und zwar nicht einmal, sondern immer wieder untergetauft in der Kraft Gottes. Wir schaffen das nicht ohne Gott. Das ist völlig unmöglich. Wenn wir mit unserem Fleisch, mit unserem Verstand und unser menschliches Wollen unsere Probleme angehen, es ist zum Versagen vorprogrammiert. Vergiss es. Es geht nur durch den Geist. Paulus spricht über seine Ohnmacht und die Zwänge, in denen er lebt, in seinem Fleisch. Er sagt, aber preis Gott, es ist möglich durch Jesus Christus, durch diese Kraft. Die Kraft Gottes in ihm macht ihn zum Überwinder, nicht seine eigene Kraft. Lasst uns auch mal ein paar Verse hier zu das machen wir später. Wir kehren dann später nochmal kurz zurück zu Epheser, aber wir lesen hier weiter. Das Wort missfiel Abraham sehr um seines Sohnes willen. Eine Bindung zum Fleisch. Er konnte die Wahrheit nicht annehmen und nicht verkraften. Und das ist oft so, dass wir uns als Väter, aber auch als Männer in der Gemeinde Feinde machen, weil wir uns zur Wahrheit stellen. Weil wir sagen, so geht es nicht weiter. Wir tun das und müssen das in der Liebe und in Demut und in Geduld. Aber wir müssen die Wahrheit sprechen. Lass uns das doch jetzt machen. Epheser 4, 25. In Vers 4,15 lesen wir zuerst. Lasst uns aber wahrhaftig sein. Lasst uns wahrhaftig sein. Wir prägen immer diese Punkt, aber in der Liebe. Ja, wir müssen lieb sein. Und wenn wir lieb sind, dann sagen wir die Wahrheit nicht. Wenn wir lieb sind, dann tolerieren wir alles. Wir dulden den Chaos. Wir suchen nicht die Klarheit. Wir suchen nicht das Licht. Wir sprechen die Dinge nicht an, sondern wir decken sie zu. Der Text sagt mir hier was ganz anderes. Es geht hier nicht um Liebe, es geht um Wahrheit in der Liebe. Denn nur Wahrheit macht uns frei. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe. Und fest gehaftet, verhaftet, nicht auseinander zu kriegen. Kontaktkleber, das haftet. Ich kann die Wahrheit nicht loslassen. Ich liebe die Wahrheit, weil die Wahrheit mich frei macht. Und ich liebe es nicht nur für mich selbst, sondern als Mann einer Familie habe ich die Verantwortung, dafür zu sorgen, dass die Gemeinschaft in der Familie eine wahrhaftige Gemeinschaft ist. Und sie muss in der Liebe sein. Auf jeden Fall. Und wachsen. Wir werden nur, wenn wir wahrhaftig sind, wachsen. Das geht anders nicht. In der Lüge verkümmern wir. Wir fallen auseinander. Geistlich, seelisch und körperlich. Zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Vers 25. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit. Tun wir das? Ein jeder mit seinen Nächsten. Tun wir das? Wann war es das letzte Mal, dass du dich mit deinem Bruder hingesetzt und ihm deinen Kummer über seine Unwahrhaftigkeit, seine Charakterlosigkeit, sein unaufrichtiges Wandeln? Geschwister, wenn wir einander lieben, tun wir das. Und wenn Männer das nicht tun können, dann sind sie keine Männer. Das sind sie Mimosen, wirklich, echt. Und das ist nicht böse. Das ist nicht selbstgerecht. Das ist nicht anmaßend. Das ist nicht überheblich. Das ist ein Dienst aneinander. Mann, wenn Christus meine Schuld getragen hat, da kannst du mir doch sagen, dass ich ein Arschloch bin. Ich meine es ehrlich. Ehrlich. Und wenn ich tot bin und nicht mehr stolz bin, dann macht es mir gar nichts aus. Da umarme ich dich und sage dir, lass uns doch Gott preisen, dass er mir das alles vergeben hat. Wenn wir uns aber selbst verteidigen und selbst rechtfertigen wollen, wenn wir mit der Wahrheit konfrontiert werden, dann haben wir Gnade noch gar nicht verstanden. Und ich kann mich über die Wahrheit, über eine harte Botschaft freuen, Geschwister. Und es wird oft gesagt, Mann, die Botschaft, die ist hart. Wisst ihr, ich kann das vom ganzen Herzen sagen. Meine Frau sagt es mir. Peter, ich sagte es mir mit Tränen in den Augen vor ein paar Tagen. Ich freue mich so. Sonntag zum Gottesdienst. Und wenn es mittwochs mal klappt, ich sehne mich danach. Ich liebe die Botschaft. Die vermittelt mir Kraft und Freude. Sie macht mich frei. Wenn ich aber auf mich selbst fixiert bin und meine eigene Gerechtigkeit und Selbstgerechtigkeit, dann fühle ich das als Angriff. Aber ich habe doch keine Selbstgerechtigkeit. Das habe ich 1973 hinter mir gelassen. Ich bin ungerecht, du bist gerecht, ich preise dich und danke dir dafür, Herr. Abraham kommt jetzt dahin. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit an jeder mit seinen Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Du, ob ich aufrichtig und wahrhaftig bin, beeinflusst dein Leben. Das Leben meiner Frau, meine Kinder, ob ich wahrhaftig bin. Wir sind Glieder. Und wir sind nicht nur Glieder zu Hause, sondern wir sind Glieder hier in der Gemeinde, Geschwister. Und wenn ich unwahrhaftig bin, belaste ich die ganze Gemeinde. Das sagt mir die Schrift. Und das glaube ich von ganzem Herzen. Und das, was uns belastet in der Familie und in der Gemeinde, ist, dass wir unwahrhaftig sind. Wir bekennen uns nicht zu unserer Schuld und Unzulänglichkeit. Wir sind stolz und selbstgerecht und überempfindlich. Das ist eine Briefhartbotschaft heute Morgen. Hoffentlich könnt ihr das verkraften. Wir kommen anders nicht raus aus dieser Sackgasse. Abraham ist eine Sackgasse. Er kommt nicht weiter. Wir kehren zurück zum Text. Das Wort missfiel Abraham sehr und seines Sohnes willen. Aber Gott sprach, ist das nicht wunderbar? Ey, ich liebe meine Frau so sehr, ich höre die so gern. Die steht auf vom Tisch zwischendurch für 3 Minuten und geht in die Küche. Wir sitzen uns genau gegenüber und die Kinder drumherum. Ich sage, Schnucki, setz dich wieder hin. Ich sehe dich so gern. Ich hab dich so lieb. Weißt du, Gabis Gegenwart, Gabis Art, ihr Wesen, ihr Charakter, Sie bedeutet mir so viel. Ich höre sie auch gerne zu. Und manchmal auf dem Weg vor einigen Jahren zurück aus der Gemeinde sage ich: Schnucki, wie war es denn? So nach der Predigt, ne? Sagt sie gar nichts. Sagt sie nichts. Wisst ihr? Und das musste ich auch annehmen. Das musste ich auch annehmen. Ja, als ich gepredigt habe, hat sie gar nichts gesagt. Und ich habe: Danke, ich habe verstanden, Schatz. Und die ganze Gemeinde wahrscheinlich auch. Aber Gott nimmt das Ganze und segnet uns dennoch, oder? Wir sind dennoch da und dennoch irgendwie ernährt, dennoch irgendwie. Warum? Weil Gott redet. Gott lässt es nicht bei Sarah, sondern Gott spricht. Und Abraham ist ein Mann, der hat Gott vom Herzen gesucht, alles verlassen, um Gott zu finden. Jetzt spricht Gott und jetzt hört er. Aber Gott sprach zu ihm: Lass es dir nicht missfallen. Bitte? Sein Fleisch. Es hat sein Fleisch missfallen. Wenn dir etwas missfällt, dann ist es mit Sicherheit vom Herrn. Weil wenn etwas vom Geist kommt, ist es nicht das, was das Fleisch meint und sucht, und es tut weh, weil es vom Geist ist. Nicht, weil jemand dich hasst. Nicht, weil jemand sich an dir rächen will. Und du musst nicht bitter werden. Und du musst nicht Rache suchen, weil jemand, der die Wahrheit sagt, du musst ihn lieben. Und schätzen und wissen: In denen habe ich einen Bruder. Der redet kein Schmalz. Ja? Der spricht Elberfelder oder Schlachter in dem Fall. Aber Gott sprach zu ihm: Lass es dir nicht missfallen, wegen des Knabes und der Magd. Alles, was Sarah dir gesagt hat, dem gehorche. Halleluja. Der Mann ordnet sich die Frau unter und die Frau den Mann. Das ist vice versa. Das geht in beiden Richtungen. Zum Schluss übernimmt der Mann lediglich die Verantwortung. Die Entscheidung, liebe Brüder, die treffen wir, die Entscheidung treffe ich alleine. Aber die Suche nach Wahrheit, die tue ich mit meiner Frau zusammen. Zu Hause, im Gebet. Und ich nehme sie ernst. Weil Gott mir einen Engel gegeben hat. Jemand, der mich liebt. Und weil sie mich liebt, nehme ich sie ernst. Aber auch den Sohn, der Magd, will ich zu einem Volk machen, weil er dein Sohn ist. Du hast im Fleisch gehandelt. Niedrig war das. Du hast eine Frau missbraucht. Du hast ein Kind außerhalb der Ehe gezeugt. Und nachdem du es bekannt hast und das gereinigt ist, von Gott in Ordnung gekommen ist, will ich segnen. Dieser Fluch wird im Segen umgewandelt, durch dem, dass Abraham umkehrt. Da stand Abraham früh am Morgen auf, nahm Brot und einen Schlauch mit Wasser und legte es Hagar auf ihre Schulter, dazu den Knaben, und schickte sie fort. Da zog sie hin und irrte in die Wüste umher und so weiter und so fort. Also, er trifft diese Entscheidung. Er ist ein reicher Mann. Er hat kein schlechtes Gewissen mehr. Sonst hätte er ihr 500 Kühe, 200 Esel und 300 Ziegen und Rosinenbrote und Diener mitgegeben. Er gibt ihr nur das Nötigste. Er weiß, die Schuldfrage ist geklärt. Ich bin diese Frau nichts mehr schuldig. Außer, dass ich sie liebe und segne. Und sie geht weg. Und da ist auch die Verheißung, die Hagar bekommen hat in Kapitel 16. Sie wird reichlich gesegnet. Und aus Ishmael werden viele Völker. Und die sind heute noch da, diese Völker. Gut, wir machen jetzt ganz schnell einen Sprung. Weil ich möchte gern, dass es uns deutlich wird, dass tatsächlich hier eine Veränderung bei Abraham vollzogen worden ist. Das Alte kommt wieder. Abimelech taucht wieder auf mit seinem Freund. Und er hat ein Anliegen. Und wir lesen das, Vers 22. Zu der Zeit redete Abimelech zusammen mit Pichol, sein Feldhauptmann, zu Abraham und sprach: Gott ist mit dir in allem, was du tust. So schwöre mir nun bei Gott, dass du mir und meinen Söhnen und meinen Enkel keine Untreue erweisen wollest, sondern die Barmherzigkeit, die ich an dir getan habe, damals, als du mir Hagar gegeben hast, an mir auch tust und an den Lande, darin du ein Fremdling bist. Da sprach Abraham, ich will schwören. Ich will dir die Treue und Barmherzigkeit erweisen, die Gott mir erwiesen hat. Und Abraham stellte Abimelech zur Rede um des Wasserbrunns willen, den Abimelech Knechte mit Gewalt genommen hatten. Es hat, wie heißt das? Rumort im Hintergrund. Er wusste, irgendwas stimmt hier nicht. Die kommen hier und die wollen sicher sein, dass Friede zwischen uns ist und auch nicht nur für mich, sondern meine Kinder und Kindeskinder. Die wollen keinen Krach. Also muss irgendwas da sein. Und ist tatsächlich so. Abimelechs Männer hatten sich etwas genommen, was ihnen nicht gehörte. Und Abraham hatte davon gehört und stellt das Problem, das eigentliche Problem, er geht jetzt an die Wurzel und sagt, hier ist Unfriede, hier ist Angst, hier sind Bedenken, hier ist eine Unsicherheit, es hat einen Grund, da ist Sünde. Da antwortete Abimelech, ich habe es nicht gewusst, wer das getan hat. Weder hast du mir es angesagt, noch habe ich es gehört, bis heute. Da nahm Abraham Schafe und Rinder und gab sie Abimelech und die beiden schlossen einen Bund miteinander. Und Abraham stellte 7 Lämmer besonders. Da sprach Abimelech zu Abraham, was sollen die 7 Lämmer, die du besonders gestellt hast? Er antwortete, 7 Lämmer sollst du von meiner Hand nehmen, damit sie für mich ein Zeugnis sein, dass ich dieses Brunnen gegraben habe. Hier geht Abraham auf Konfrontation. Er begegnet Abimelech in der Wahrheit. In Kapitel 16 ist er nicht einmal bereit, sich zu seiner Frau zu stellen. Hier stellt er sich aber zur Wahrheit, weil er Ordnung will, in der Sache mit deinem Brunnen. Und er ist liebevoll und großzügig und beschenkt ihn, aber er bleibt bei der Wahrheit und sagt, dieser Brunnen, den habe ich, wahrscheinlich meint er auch mit seinen Männern, es ist unser Grab. Lass uns wahrhaftig sein. Er stellt sich, Abimelech, und lässt es nicht zu, dass hier die Dinge verdreht werden. Er stellt sich zur Wahrheit. Aber er beschenkt ihn und schließt einen Bund, einen Friedensbund, sagt aber, der Brunnen, das ist mein Brunnen. So ist die Sache. Das sind die Tatsachen. Hier sehen wir einen Mann, der umgewandelt worden ist, fast über Nacht. Nur durch dem, dass er sich seine Schwächen und Unzulänglichkeiten gestellt hat und die Dinge ins Licht gestellt hat und sich was von Gott sagen lassen hat. Plötzlich ist er so sehr anders, wie er im Kapitel 16 war. Wie Norden vom Süden, wie Osten vom Westen. Plötzlich ist in diese Finsternis, in diese Angst, ein Mann, der getrieben war von Angst, ist so mutig und so frei, finde ich. Er hat kein schlechtes Gewissen. Ja, ich habe dich damals in der Pfanne gehauen, Junge. Ich komme dir entgegen in der Sache mit der Brunnen. Verstehst du, was ich meine? Das ist nicht Liebe zur Wahrheit, Geschwister. Das ist Kuddelmuddel. Das ist weltliches Gedankengut. Das ist Toleranz auf Kosten der Wahrheit. Lasst uns wahrhaftig sein. Und lasst uns nicht nur selbst wahrhaftig sein, sondern lasst uns doch wahrhaftig mit unseren Geschwistern sein, ganz besonders mit unseren Brüdern untereinander. Und lasst uns lernen, doch einander die Wahrheit zu sagen in der Liebe. Und möge Gott uns das schenken, dass wir uns so wie Abraham etwas sagen lassen. von seiner Frau nicht. Was ja gut gewesen wäre, denn das, was seine Frau ihm gesagt hat, das war genau das, was Gott ihm sagen wollte. Am Ende hat er sich von Gott was sagen lassen. Vater, wir bitten dich, dass du uns eine tiefe Liebe zur Wahrheit schenkst. Jesus, und dass wir nicht wanken und hin und her getrieben werden wie Wolken oder Wellen des Meeres. Dass wir nicht so sind wie entwurzelte Bäume, sondern dass wir in dir, in der Liebe und in der Wahrheit tief gewurzelt sind. Und dass wir uns nicht umhertreiben lassen von Dingen, die wir hören. Von Menschen, die getrieben sind, von fleischlichen Gedanken. Gedanken und Worte, die nichts zu tun haben mit dem, was dein Geist uns lehrt. Und dass du uns hilfst, wie Römer uns sagt, dass wir Männer Gottes, Kinder Gottes sind, die vom Geist getrieben sind und vom Geist bestimmt. Und wir danken dir, du hast das mit 100 Jahren, im Alter von 100 Jahren für Abraham getan, so kannst du es auch für uns tun, Herr. Und diese Gemeinde braucht Männer, Herr. Männer, die nicht wanken. Männer, die standhaft sind. Männer, die die Wahrheit lieben. Männer, die die Wahrheit mehr lieben als ihr eigene, wie heißt das, Image. Ihr Renommee, ist das ein deutsches Wort? Jesus, wir wollen nicht unser Image pflegen, wir sollen wahrhaftig sein. Und wir wollen es aber auch in der Liebe. So schenke uns ganz viel Liebe dazu. Wir bitten das in Jesus' Namen. Amen.